HF2 Kultur. Danke fürs Zuhören und schönen Abend noch, sagt, wünscht Valerio Benz.
SRF2 Kultur, Musikmagazin.
Mit Benjamin Herzog und mit einem Countertenor, der gerade in Zürich am Opernhaus zu erleben ist, Jakub Olinski. Und fast wäre er nicht Countertenor geworden.
I mean, I was rejected so many times that that was completely the opposite. I was kind of thinking like, this is not for me. This is so brutal.
Hörten beim Vorsingen das gnadenlose Aussieben der Talentiertesten von den Talentierten. Mehr dazu mit Jakub Olinski im Talk. Dann eine neue Ausstellung thematisiert jüdische Perspektiven zu Wagner.
Grundsätzlich kann ich mit der Meinung, dass Juden Wagner nicht mögen dürfen, nichts anfangen. Ich finde, man darf Wagners Musik erstmal mögen. Und danach bin ich natürlich gerne bereit, darüber zu diskutieren, wie ich zu Wagners Antisemitismus stehe.
Das sagt Daniel Großmann, Dirigent. Seine und andere Stimmen sind in der Ausstellung Tabu Wagner im Richard-Wagner-Museum Tribschen bei Luzern zu hören. Mehr dazu im Swiss Corner. Und erkennen Sie die Melodie?
Gute Ruhe, gute Ruhe, tu die Augen zu. Gute Ruhe, gute Ruhe, tu die Augen zu.
Des Baches Wiegenlied aus der schönen Müllerin von Schubert. Neu interpretiert, angereichert, verfremdet auch von einem Trio um die Jazzsängerin Veronika Horcho in den Neuerscheinungen. Hier im Musikmagazin. Schön, sind Sie dabei. Komponist, Dirigent, Nachwuchsförderer, eine stets elegante Erscheinung und eine mächtige Figur im Musikleben. Das alles war Pierre Boulez. Diese Woche wäre er 100 geworden. Kaum einer hat die Musik so weitergebracht, in vielerlei Hinsicht, wie er. Als man in Frankreich höchstens Richard Strauss spielte als modernen Komponisten, plädierte Boulez für Karol Szymanowski, für Igor Strawinski und dann für Arnold Schönberg, um etwas später zu provozieren mit dem Satz »Schönberg sei tot«. Pierre Boulez, der Mann, hatte auch Humor.
Mit Schönberg, ich habe gesagt, Schönberg ist tot, aber wie auf Französisch, der König ist tot, vive le roi. Und man muss denken, immer ein Mann ist tot, aber es gibt immer Leute, die hinterher kommen.
Und der Neue wäre dann selbstverständlich er selbst gewesen, Pierre Boulez. Ein gutes Selbstbewusstsein war ihm eigen, auch als Dirigent. Boulez hat sich von der Musik seiner Gegenwart zurückgearbeitet, bis zu Mahler oder Berlioz. In Bayreuth hat Boulez dirigiert und an der Frankfurter Oper. Zur Oper allerdings hat er ein zwiespältiges Verhältnis gehabt, zur Institution Oper.
Quand on m'a demandé ce que je pensais d'une maison d'opéra en général et disons de la façon de faire dans les maisons d'opéra, j'étais assez irrité parce que j'ai eu une expérience très difficile à Francfort où je ne savais jamais quel musicien allait être devant moi finalement. Alors j'ai dit que pour, si vous voulez, pour liquider la routine, la solution la plus élégante serait de faire sauter les maisons d'opéra.
Die eleganteste Lösung wäre, die Opernhäuser in die Luft zu sprengen. Das berühmte Zitat von Pierre Boulez. Als Pierre Boulez später in Basel weilte, im Jahr 2001 zum Europäischen Musikmonat, stand die Polizei in seinem Hotelzimmer und konfiszierte vorübergehend seinen Pass. Ob das Sprengzitat dafür der Grund war oder eine Drohung gegen eine Musikkritikerin, allerdings nicht von Boulez, ließ sich nicht eruieren. Zur Schweiz hat Boulez dennoch eine gute Beziehung gehabt. Er leitete Kurse an der Musikhochschule Basel und war in den 60er Jahren als Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel im Gespräch. Wesentlich später, in den 2000er Jahren, schnappte ihn sich dann das Lucerne Festival. Boulez gründete dort die noch heute erfolgreich tätige Neue Musikakademie, ein einzigartiges Aus- und Weiterbildungsinstitut für neue Musik. Ich selber habe ihn in Luzern mehrfach gehört als Dirigent und einmal auch mit dem nicht toten, sondern sehr schön musizierten Arnold Schönberg, dem spätromantischen Schönberg von Pelléas und Mélisande. 2003 war das, unvergesslich. Hier ein Ausschnitt.
Thank you.
Der Schluss von Arnold Schönbergs sinfonischer Dichtung Pelias und Melisande. Das Gustav Mahler Jugendorchester, geleitet von Pierre Boulez, dem Dirigenten, Komponisten und Nachwuchsförderer, der am 26. März, letzten Mittwoch, 100 Jahre alt geworden wäre. Mehr zu Boulez finden Sie bei uns auf SRF 2 Kultur, in der Diskothek, in der Musik unserer Zeit, in der Sendung Künste im Gespräch und im Konzertsaal. srf.ch/audio und dort das Stichwort Boulez eingeben. Sie werden garantiert fündig. Das Musikmagazin, und jetzt wird hier gesungen. Der polnische Countertenor Jakub Orliński ist ein Sänger, der die Höhen sucht. Ein Shootingstar in der Opernwelt und besonders dafür bekannt, dass er es schafft, Barockmusik auch einem jüngeren Publikum schmackhaft zu machen. Als Model und Breakdance-Tänzer macht er den Spagat zwischen Klassik und Popkultur. Im Moment ist er am Opernhaus Zürich in der Oper Agrippina zu hören. Luca Koch hat sich mit Jakub Orliński unterhalten.
Leidenschaftlich und triumphierend tanzt hier diese Stimme durch die Koloraturen. Sie gehört dem polnischen Countertenor Jakub Josef Orliński. Er hat sich ganz den hohen Tönen verschrieben und dort im Falsett seine Stimme gefunden.
I did feel that this is my voice. This is nothing fake. This is something that I enjoy. This is the way I can express myself and I can actually express music, because it's all to work in the favor of music, of those great masters who already composed something genius. So I just want to filter it through myself and then present it.
Jakub Orliński stellt sich in den Dienst der Musik und haucht den Kompositionen mit jeder Aufführung frisches Leben ein. Besonders Renaissance- und Barockmusik, das Hauptrepertoire für Countertenöre. Und das sehr erfolgreich. Seit gut 10 Jahren tourt er international durch die Konzertsäle und Opernhäuser. Ich wollte im Gespräch von Jakub Orliński wissen, ob es für ihn schon immer klar war, dass er Sänger werden möchte.
I was singing in an amateur choir since I was 8 years old. But I was also, you know, rollerblading, skateboarding, snowboarding, doing capoeira, acrobatics. So I did a lot of things. I did try a lot of things, but I still did not know what I want to do.
Sternenklar war es also nicht, dass er die Musik zum Beruf machen wollte. Er probierte sehr viel aus, war Skateboarder und Breakdancer, machte Capoeira und sang aber auch schon mit 8 Jahren in einem Amateurchor. Besonders Renaissance- und Barockmusik hat dieser Chor interpretiert und zusammen gingen sie auch auf Tour durch ganz Polen und nahmen an Wettbewerben teil. Und eines Tages rutschte Jakub Orliński ins hohe Register, weil er eine Wette verlor.
It was kind of a coincidence. I mean, I was the youngest with my friend in the choir and then we established an ensemble of 9 men and we needed high voices. So we kind of lost the lottery with my friend and we were supposed to sing those high notes. We did not know what we are doing, how we are achieving that, but we wanted to kind of blend in with other voices. So that's what we were trying to do. But again, I still did not know that this is a countertenor voice, that this is falsetto technique, that this is, you know, like something that people are actually doing for a living.
Innerhalb des Chores wurde ein 9-köpfiges Vokalensemble aus Knabenstimmen zusammengestellt und Jakub Orliński und sein Freund mussten, weil sie die Jüngsten waren, die hohen Lagen übernehmen. Ohne zu wissen, dass sie nun die Rolle von Countertenören übernahmen und dass es Menschen gibt, die das zu ihrer Karriere machten. Im Gespräch hat mir Jakub Orliński dann erzählt, dass das aber auch eine schwere Zeit für ihn war, denn das Publikum reagierte immer wieder mit Hohn.
When you have a men's choir or a men's ensemble, people are starting asking questions. Why they sound so high? What is this? Like, those are men. What is happening? What the hell? So some people would laugh, some people would leave. It was not easy, you know. It's something that, like, back in the days was not that obvious and not that common.
Auch wenn diese Gesangstradition seit der Renaissance, also dem 14. Jahrhundert, besteht, löst es vor 20 Jahren im Publikum Unbehagen aus, junge Männer zu sehen, die wie Frauen versuchten zu klingen. Abgehalten hat das Jakob Olinsky allerdings nicht, weiterhin sein Falsett zu pflegen, und er erinnert sich auch noch, wann er zum ersten Mal Countertenor genannt wurde.
I remember that we went for a workshop with an operatic singer. And he, like, that's what I remember as the first time I've heard that you are a countertenor. During those master classes, he did, like, oh, you're a countertenor. And I thought he's trying to offend me. I had no idea what that is. So then he explained how it works and what it is. And it was apparent, like, for me, it was really eye-opening because I finally understood what I'm doing. Because up until that time, I was just exploring my voice in this realm of high register.
In einer Masterclass bei einem Opernsänger fiel der Begriff zum ersten Mal. Und Jakob Olinsky dachte anfänglich, der Kursleiter wolle ihn beleidigen, da er bisher immer nur Tenor genannt wurde. Was solle dieses Counter davor? Mit geöffneten Augen, als dann der Begriff erklärt wurde, fand er sich in diesem Stimmfach wieder und machte die Musik zum Beruf. Zuerst mit einem Studium in Warschau an der Friedrich-Chopin-Universität. Doch auch während dem Studium plagten ihn immer wieder Selbstzweifel, ob dies der richtige Weg sei, denn konstant abgelehnt zu werden an Vorsingen und Wettbewerben empfand er als ziemlich brutal.
I mean, I was rejected so many times that was completely the opposite. I was kind of thinking, like, this is not for me. This is so brutal. This is really not what I want to do. Like, constant rejection. You sing hundreds of auditions. Nobody wants you. And, like, it's brutal. So that was the beginning of everything. Like, I would go to competitions. I would lose in the first round. Everybody would be so positive. But suddenly, boom, I'm again out after the first round, or I would audition for programs or opera studios or something. Always rejected. I was trying to get to universities or, like, some programs again, and then rejection. So I had to wait for a long time.
Ein Nein nach dem anderen hat Jakob Olinsky kassiert. Er gab aber nicht auf, machte weiter. Und auch wenn Jakob Olinsky es als lange Zeit empfand, bis seine Karriere in Fahrt kam, wurde er mit 25 Jahren für ein Masterprogramm an der renommierten Juilliard School in New York aufgenommen. Und da liegt er altersmäßig völlig im Durchschnitt.
Like, I literally started having any sort of success in a meaning that, like, I started finally getting, like, a special mention at the competition, or I got to the university, and then I went to study in New York finally. And then in 2016-17, I started slowly getting, like, the fruit of all that work.
Ab 2017 ging es dann ziemlich steil bergauf für Jakob Olinsky. Er sang an den Festspielen in Aix-en-Provence in der Inszenierung der Oper Erismena von Cavalli. Doch die Weltberühmtheit, die verlieh ihm aber ein YouTube-Video von France Musique, das während den Festspielen entstand. Darin sang er die Arie Vedrò con mio diletto von Vivaldi. Das Video ging mit über 12 Millionen Aufrufen viral. Vedrò. Ausdrucksstark singt hier Jakob Olinsky diese Arie, aber der virale Erfolg dieses Videos lässt sich auf den Kontrast zu seiner Erscheinung zurückführen. Er steht nämlich ganz locker in Shorts, Hemd und Sneakers auf der Bühne, ebenso sein Pianist. Die beiden erwarteten eine Radioaufnahme und waren ganz überrascht, als France Musik mit einer Kamera aufkreuzte. Dieser authentische und unangestrengte Auftritt ist Teil von Jakob Olinskis Image und er stellt veraltete Strukturen in der klassischen Musik immer wieder in Frage.
I'm still fighting through certain rules that like I just don't agree with. And like for example, if the institution asks me for an exact program of a concert that we will have in 2 years, I'm like, guys, you have to chill down. Like I don't care that you are, you know, printing a brochure now. 2 years in advance, like you have to just relax. I mean, it's impossible if you have thousands of projects at the moment to think of a program that it's happening in 2 years.
Jakob Olinski geht in seinem eigenen Tempo. Er könne zum Beispiel Konzerthäusern kein exaktes Programm liefern für ein Konzert, das in 2 Jahren stattfinden soll. Das werde er immer wieder gefragt, aber das sei einfach unmöglich, wenn man im Hier und Jetzt mit unzähligen Projekten beschäftigt ist. Und beschäftigt und geschäftstüchtig ist Jakob Olinski wirklich. Neben seiner Tätigkeit auf der Opernbühne ziert er als Model immer wieder die Frontcovers von Magazinen, hat Werbeverträge mit Streamingdiensten und Automarken, er ist immer wieder Teil von Crossover-Projekten, spielt Barockmusik mit Rockband in ausverkauften Clubs und ist so auch Teil der Popkultur. Und hier hat besonders ein junges Publikum Anknüpfungspunkte. Und so bringt er ihnen die klassische Musik näher.
They always try to stay after my shows or concerts to talk with my audience. And there are so many young people saying like, wow, that was my first like concert of classical music and I just did not know that I needed so much. And this is something that like I truly believe in. You don't know that you need it because you never tried it. But if you try it, you will realize that you need it. Like it's the food for your soul because it's beauty. It's like this purity of emotion.
Viele gerade junge Menschen kommen nach seinen Konzerten zu ihm und berichten, es sei ihre allererste Erfahrung mit klassischer Musik gewesen. Jakob Olinski sucht diesen Kontakt zu seiner jungen Fanbase ganz aktiv. Wo besonders Jugendliche auch einen Anknüpfungspunkt zu ihm haben, ist im Breakdance. Das macht Jakob Olinski nämlich auch aktiv und erfolgreich und hin und wieder sogar auf der Opernbühne.
I can do quite a lot of tricks. And when there are productions like we did in Paris, for example, I was doing backflips, I was doing like crazy stuff, like really dancing, acrobatics. But that was an opera, which was basically happening in the gym. So like it was obvious that like we could do things. It was part of the stagings. But I don't like to do tricks just because I can do tricks. So if there is a production like in Agrippina, Jetzke did not ask me for any acrobatic stuff because it was not fitting to the whole world of her creation.
Im Moment steht Jakob Olinski in der Rolle des Ottone in Georg Friedrich Händels Agrippina auf der Bühne des Opernhaus Zürich. Spielend und singend, aber nicht sich auf dem Boden drehend oder in Breakdance-Posen verharrend. Das hätte nämlich nicht in die Kreation der Regisseurin Jetzke Minzen gepasst. Jakob Olinski spricht aber mit sehr viel Begeisterung über ihre Inszenierung und vergleicht sie mit TV-Serien.
She made it in a very simple way, kind of based on a, let's say, TV series like House of Cards or Succession, because it's a very political show. It's all about the relationships between different characters. There's so much happening and there are so many very little detailed relationships and contacts and that like it's not possible to catch all of that just watching it once. And I love this kind of detailed work, which is kind of simple but very satisfying to play and also very satisfying to see.
Es sei unmöglich, alle Beziehungen zwischen den Charakteren zu erwischen, man müsse die Inszenierung mehrmals sehen. Aber gerade das macht sie so befriedigend zu spielen oder auch anzuschauen. Jakob Olinski habe auch die Rolle des Ottone ganz neu kennengelernt durch die Inputs der Regisseurin Jetzke Minzen.
I had an impression that I know Ottone. I studied it. I recorded it. I performed it. I literally read so much about this character. And I had my vision about it. And then she presented me a completely different point of view of this character where I was like, wow, it's going to be tough to play, but it's so good and so interesting to try to think of Ottone not like everybody does. So this kind of wimpy character who is the only sort of good character, but also as a character who has his needs, who has something dark behind him. So I changed my ornamentation. I changed the way I play it. And yeah, it's really, really fun.
Voi chiudite il mio lamento, gesungen von Jakob Olinski. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Produktion von Agrippina am Opernhaus Zürich. Dieses Werk von Georg Friedrich Händel zieht sich wie ein roter Faden durch Jakob Olinskis Karriere.
Right after my studies, I was hired for this early music festival where I was singing Agrippina. And this is something that is quite fascinating, that I'm singing it after so many years. Now in one of my favorite operas in the world, in Zurich. And I'm singing Ottone. And back then, as a just freshly cooked student, I was singing Narciso. And my teacher, my professor, she was singing Agrippina. So that was really stressful. You can imagine that, like, if you study with somebody 5 years and then suddenly you are on a professional stage. And also, you know, Agrippina is this very strong character. And I, as Narciso, was flirtatious with her. So it was super, super funny.
Direkt nach seinem Studium sang er die Rolle des Narciso und musste mit seiner ehemaligen Dozentin auf der Bühne flirten, die die Hauptrolle der Agrippina übernahm. Und nun, knapp 10 Jahre später, singt Jakob Olinski Ottone am Opernhaus Zürich. Jakob Olinski hat Ottone aber auch schon im Tonstudio eingesungen. Diese Einspielung war 2021 für einen Grammy nominiert in der Kategorie Best Opera Recording.
Non ingannar, no, l'alma mia non inganna.
auch als Album erschienen, die Oper Agrippina von Georg Friedrich Händel mit Jakub Orlinski und hier dem Ensemble Il Pomodoro. Lusinghiera mia speranza war das, eine sportlich bewegte Arie daraus. Die Neuproduktion von Agrippina am Opernhaus Zürich ist diesen Sonntag, 30. März, vorerst zum letzten Mal zu sehen und zu hören. Das Musikmagazin auf SRF 2 Kultur, jetzt mit den
Neuerscheinungen.
Zweimal Lieder gibt's heute in den Neuerscheinungen mit dir, Elisabeth.
Ja, einmal von Schubert, allerdings ein bisschen anders als sonst.
Rauschender Turm, brausender Wald, starrender Fels, mein Aufenthalt. Rauschender Turm.
Okay, da bin ich gespannt. Das ist ein anderer Schubert. Ja.
Ja, kann man sagen. Schubert Now, also Schubert Jetzt heißt dieses Album, von und mit Veronika Horcho, einer ungarischen Jazzsängerin. Sie hat zusammen mit einer Harfenistin und einem Elektronikkünstler 11 Schubert-Lieder aufgenommen, eben in dieser ganz eigenen Fassung.
Mhm. Klingt also spannend. Jetzt hast du aber noch mehr Lieder dabei.
Ja, nochmal 42 Stück, um genau zu sein. Und zwar Schweizer Kunstlieder von 7 verschiedenen Komponisten. Die Schweizer Sopranistin Stefanie Bühlmann hat sie aufgenommen für ihr Album Heicho, zusammen mit dem Pianisten Benjamin Engeli und Daniel Behle, dem Tenor.
Mhm. Und die sind jetzt alle auf Mundart?
Genau, ja. Das sind Vertonungen von Gedichten von Josef Reinhardt, einem Solothurner Dichter, geboren 1875. Und diese Gedichte sind eben im Dialekt geschrieben. Inhaltlich geht es da um das ländliche Leben, um die Natur, Jahreszeiten, Blumen, Berge, Wiesen, aber auch um die monotone Arbeit einer Fabrikarbeiterin oder einer Weberin und natürlich, wie das bei Gedichten so ist, auch um Sehnsucht, Schmerz und um Liebe.
Klingt stark nach 19. Jahrhundert, liege ich da richtig?
Genau, ja, ja.
Und wer hat diese Gedichte von Reinhardt vertont?
Ja, also man muss erstmal sagen, Reinhardts Gedichte, die waren wohl in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts insgesamt sehr beliebt bei Liedkomponisten. 270 Gedichte hat er insgesamt geschrieben und 2/3 davon wurden vertont von über 200 verschiedenen Komponistinnen und Komponisten. Insgesamt gibt es tatsächlich ganze 800 Lieder auf Texte von Reinhardt.
Ein Dichterstar, könnte man sagen.
Und 42 von diesen 800, die haben es jetzt auf dieses Album hier geschafft, Heicho. Die sind größtenteils zwischen 1899 und 1920 entstanden, die Lieder. Und sie stammen von 7 Schweizer Komponisten, alle eher unbekannt. Emil Adolf Hoffmann, Ernst Honegger, Heinrich Pestalozzi und Karl Schell sind dabei. Und dann noch Richard Fluri und Friedrich Negli und Walter Lang. In eins von dessen Liedern können wir direkt mal reinhören.
Kombination. Also diese klassische Sprache im Klavier und dann das Schweizerdeutsche am Mühlibach von Walter Lang. Das ist jetzt eines dieser Jahrhunderte von Liedern auf Texte von Josef Reinhardt. Die Sopranistin Stefanie Bühlmann hat das da aufgenommen auf ihrem Album Heicho. Schweizer Kunstlieder eben auf Mundart. Ein Repertoire, das ich überhaupt nicht kenne. Also ich glaube, das hat wirklich auch wenig Beachtung gefunden. Und diese Lieder, sagst du ja auch, Elisabeth, die sind in Vergessenheit geraten. Jetzt gibt's aber doch einige Sängerinnen, Sänger, die das wieder ausgegraben haben. Regula Mühlemann, prominentes Beispiel, zum Beispiel vor ein paar Jahren, auf Schweizerdeutsch zu singen. Also liegt das irgendwie im Trend?
Ja, oder ist es vielleicht im Kommen, kann man sagen. Also auf dem Album von Regula Mühlemann, was du eben erwähnt hast, da sind Lieder in allen Landessprachen drauf. Und die deutschsprachigen, die sind eben größtenteils noch auf Hochdeutsch. Das macht eben Stefanie Bühlmann jetzt anders und wählt eben ein Repertoire auf Schweizerdeutsch mit Mundartkunstliedern.
Heicho, der Titel tönt's ja schon an. Kann man das auch so ein bisschen als sprachliches Nachhausekommen für diese Sängerin auch verstehen?
Ja, ich denke schon. Also Heicho, muss man sagen, ist auch der Titel von einem der Lieder, von dem letzten Lied auf dem Album. Aber klar, das macht natürlich was mit einer Sängerin, wenn sie dann in der Sprache singen kann, die ihr am vertrautesten ist. Mhm. Und wenn ich ihr zuhöre dabei, dann habe ich auch den Eindruck, dass sie sich bei diesen Liedern fühlt wie ein Fisch im Wasser.
Der Fisch, der heimkommt. Es gefällt dir also, wie sie singt.
Ja, ich finde, sie hat eine sehr klare, geschmeidige Stimme. Ihr gelingen die melancholischen und sehnsuchtsvollen Passagen gut, von denen es viele gibt in diesem Repertoire. Sie bringt aber auch eine gewisse Leichtigkeit mit, etwas Spielerisches. Und auch das passt gut.
Die glückliche, man könnte auch sagen, die neckische von dem Komponisten Karl Schell. Stefanie Bühlmann ist das, zusammen mit dem Pianisten Benjamin Engeli. Wie funktionieren die als Duo, Elisabeth?
Ja, gut, finde ich. Man muss aber auch sagen, die beiden sind ein eingespieltes Team. Sie haben vor 3 Jahren schon mal ein Album zusammen gemacht, auch damals schon mit Liedern von Schweizer Komponisten. Mir gefällt, wie sie die Musik gestalten, mit so ganz feiner Agogik und wie sie jeweils auch die verschiedenen Stimmungen in den einzelnen Liedern herausarbeiten. Sie erzählen da wirklich mit jedem Lied eine Geschichte, zum Beispiel die von einer Fabrikarbeiterin, die ihrer monotonen Arbeit nachgeht. Ein ziemlich melancholisches Lied von Heinrich Pestalozzi, aus dem auch eine gewisse Einsamkeit spricht.
Da schwingt also auch ein Stück Sozialgeschichte mit.
Ja,
und nicht nur das weiße Kreuz auf rotem Grund. Ja, das Fabrikmeitli war das von Heinrich Pestalozzi auf dem Album Heicho von Stefanie Bühlmann. Jetzt haben wir über sie recht viel gesprochen. Du hast aber noch Daniel Behle, den deutschen, in der Schweiz lebenden Tenor, erwähnt. Der ist ja renommiert, Opern, Konzert, an großen Häusern zu Gast. Wie macht er sich auf diesem Album mit Mundart-Kunstliedern?
Ja, du hast es eben schon gesagt, er ist eben eigentlich Deutscher, lebt zwar schon sehr lange in der Schweiz, in Basel, ist glaube ich auch eingebürgert mittlerweile. Tatsächlich hört man ihm das aber stellenweise schon an, dass er etwas Mühe hat mit der Sprache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da die richtige Person bin, um das zu beurteilen. Aber seine Stimme, die klingt natürlich toll. Sie hat sowas cremig Weiches und gleichzeitig viel Körper. Besonders überzeugend finde ich ihn in diesem Lied hier.
Zunne hin dat Berge gut so blieb sie nur und stoh und winkt im Mondschein hinterm Wald so bisch so gut und Hunde bald und hört
allerdings sehr schön und den Sprachwächter wollen wir hier ja nicht spielen. Daniel Behle mit Sternle überm Hus von Friedrich Nickli. Ja, Elisabeth, jetzt möchte ich ein Fazit hören von dir über dieses Album.
Ja, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Bühlmann, Engeli und Behle leisten da auch wirklich einen Beitrag zur Wiederbelebung und Wiederentdeckung dieses Repertoires. Klar, die Lieder, die klingen schon alle noch sehr romantisch, obwohl sie ja größtenteils eben zwischen 1900 und 1920 entstanden sind. Und die sieben Komponisten, das muss man schon auch sagen, die haben jetzt da noch keine bahnbrechend neue oder ganz individuelle Tonsprache entwickelt. Aber das ist wirklich schöne Musik, durchaus mit Tiefe und immer wieder auch mit überraschenden Momenten und auch sehr überzeugend und differenziert interpretiert, finde ich.
Etwas Neues also auf dem Plattenteller oder für den CD-Spieler fürs Downloaden. Heicho mit Mundartliedern auf Gedichte von Josef Reinhardt, aufgenommen von Stefanie Bühlmann, Daniel Behle und dem Pianisten Benjamin Engeli beim Label Solo Musica. Eine Koproduktion mit SRF 2 Kultur. Elisabeth, wir kommen zum zweiten Album, das du mitgebracht hast. Nochmals Lieder. Wir haben schon etwas reingehört. Ein etwas schräger Schubert. Eine sehr eigene Version. Ich lese da Gesang, Harfe und Elektronik.
Ja, die ungarische Jazzsängerin Veronika Horcher ist das zusammen mit der Harfenistin Anastasia Razvaljajeva und Balint Bolsko. Er ist Elektronikkünstler.
Und ihr Album heißt Schubert Now, Ausrufezeichen. Eine Neuinterpretation, eine Modernisierung, Aktualisierung, wie würdest du das nennen?
Ja, also eine Modernisierung, die braucht ja eigentlich diese geniale und irgendwie auch zeitlose Musik gar nicht. Das finden auch die drei Musikerinnen. Es soll eine Hommage an Schubert sein und quasi ein Kommentar aus heutiger Perspektive.
Und anscheinend auch eben aus einer genreübergreifenden Perspektive, oder?
Also genau.
Jazzgesang, Harfe, dann die Elektronik.
Ja, richtig. Veronika Horcho ist eben von Haus aus Jazzsängerin. Sie widmet sich aber auch der, ja, im weitesten Sinne klassischen Musik des 20. Jahrhunderts. Sie hat zum Beispiel Werke von Schönberg, von Berio und Martinu schon aufgeführt. Und vor Schubert Now, da hat sie auch ein Album mit einem ähnlichen Konzept schon gemacht. Debussy Now hieß das damals, entsprechend mit Liedern von Claude Debussy. Und auch da schon zusammen mit der Harfenistin Anastasia Razvaljajeva. Die hat dann einen klassischen Background ihrerseits, genauso wie Balint Bolsko, der jetzt eben bei diesem Album noch mit an Bord ist. Er ist klassisch ausgebildeter Komponist, beschäftigt sich aber eben viel mit elektroakustischer Musik, vor allem mit Live-Elektronik. Also alles drei schon jeweils für sich Menschen, die über den Genre-Tellerrand hinausgehen. Und wenn die drei dann auf Franz Schubert treffen, dann klingt das so.
Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nur still.
Der berühmte Leiermann aus der Winterreise von Schubert. Ja, das hat schon fast etwas Hörspielartiges in dieser Neuinterpretation von Veronika Horcho.
Ja, das finde ich auch. Was da besonders gut rauskommt, ist so dieses Gruselige, was das Lied ja schon auch hat. Mit diesen synthetischen Naturklängen, die Balint Bolsko da verwendet. Den Stimmen, die geisterhaft irgendwie da im Hintergrund
zu hören sind. Vögel hört man auch, krächzen.
Ja, genau, ja. Und daneben die verfremdete Harfe als Leierkasten. Veronika Horcho wiederum, die klingt ja irgendwie sehr kühl und fast leblos, finde ich.
Sie ist ja schon im Original recht, ja, kalt, düster, hoffnungslos, dieses Lied von Franz Schubert, oder?
Ja, das ist ja bei vielen seiner Lieder so, gerade in der Winterreise. Mhm. Und diese Facette, die kommt in diesen neuen Fassungen fast noch mal stärker zur Geltung als in den Originalen, finde ich. Die Elektronik, die bietet natürlich auch schier unendliche Möglichkeiten, eben so besondere Atmosphären zu schaffen. Und Balint Bolsko nutzt die auch sehr geschickt und feinfühlig. Da entstehen dann wirklich ganze Welten durch die Klänge. Du hast eben schon gesagt, es klingt fast wie ein Hörspiel. Und es wirkt manchmal auch sehr räumlich. Da habe ich dann als Zuhörerin wirklich das Gefühl, als könnte ich mich in diese Welt hineinbegeben. Besonders deutlich wird das im ersten Lied, Über allen Gipfeln ist Ruhe.
Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch.
Über allen Gipfeln ist Ruh. Die ungarische Jazzsängerin Veronika Horcho. Ja, auch sie hat ein bisschen einen Akzent. Die Begleitstimme, die ist jetzt gar nicht da, die Klavierstimme ist ganz weggelassen. Auch die Harfenistin, die nehmen sich also ziemliche Freiheiten im Umgang jetzt mit Schuberts Klavierliedern.
Ja, auf jeden Fall braucht es natürlich auch in diesem besonderen Ansatz. Und ich finde, die drei, die schaffen da wirklich einen Spagat. Sie bleiben eben einerseits Schuberts Kompositionen schon treu, indem sie das musikalische Material und gerade auch die Atmosphäre der Lieder immer als Ausgangspunkt nehmen. Und gleichzeitig nehmen sie sich auf dieser Basis dann ihre Freiräume. Sie haben also geguckt, was ist schon angelegt in der Musik von Schubert und wie können wir das dann als Künstler, Künstlerinnen aufgreifen und mit dem Material etwas Neues schaffen. Zum Beispiel das Rhythmische, das ist ja bei Schubert oft sehr präsent in der Klavierbegleitung. Balint Bolsko, der greift das dann auf und macht da einen richtigen, ja fast schon clubmäßigen Beat draus. Und Veronika Horcho wiederum, die bringt dann die dramatischen Momente in den Liedern nochmal besonders raus, indem sie sich da dann Raum für eine Improvisation nimmt.
Bin ich mal gespannt.
Mit traurigem Tag.
Da geht's richtig ab. Auf dem Album Schubert Now, Die Stadt, ein Lied von Franz Schubert in dieser, ja, so fast 20er Jahre chansonartigen Version.
Das hat was von Kabarett auch, finde ich.
Ja. Jetzt also diese Kombination Elektronik, Harfe, Gesang, dieser spezielle Gesang auch. Elisabeth, funktioniert das für dich?
Ja, für mich geht diese Kombi echt voll auf. Die Harfe und die elektronischen Sounds passen gut zusammen klanglich. Es wirkt auch wie aus einem Guss, was Anastasia Rasvaljajeva und Balint Bolsko da machen. Und Veronika Horcho, die bringt nochmal etwas ganz Eigenes hinein mit ihrer besonderen Art zu singen, die einerseits irgendwie schlicht ist und gleichzeitig voller Ausdruck steckt.
Klingt also so, wie wenn du das Experiment für gelungen halten würdest, diese Neuinterpretation.
Ja, für mich ist das auf jeden Fall gelungen, weil die drei eben feinfühlig und gleichzeitig sehr kreativ an diese Klassiker der Musikgeschichte herangehen. Und die Songs, die dabei entstehen, die überzeugen, also zumindest mich. Wer Lust hat, Schubert mal ganz anders zu erleben, dem kann ich das Album auf jeden Fall empfehlen.
Und es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Bis zum Grab.
Nähe. Schubert einmal anders. Neu gesehen und gehört von der ungarischen Jazzsängerin Veronika Horcho. Ihr Album beim Label BMC Records. Und das andere Album, Heicho, mit Mundartliedern auf Gedichte von Josef Reinhardt, aufgenommen von Stefanie Bühlmann, Daniel Behle und Benjamin Engeli, erscheint beim Label Solo Musica. Sie hören das Musikmagazin. Jetzt noch ein Blick nach Luzern.
Swiss Corner.
Nach Luzern oder genauer nach Trebschen, wo ein gewisser Richard Wagner ein paar Jahre lang gelebt hat, mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Nachdem Wagner dann nach Bayreuth umgezogen ist, stand das Haus, diese Villa, erst leer und beherbergt seit 90 Jahren nun das Richard-Wagner-Museum Luzern. Nächste Woche, am 1. April, eröffnet dort die Sonderausstellung »Tabu Wagner – jüdische Perspektiven«. Wagner, der nicht nur großartige Musikdramen geschrieben hat, sondern den damals zeittypischen Antisemitismus mit einer eigenen Schrift, einem Pamphlet, noch befeuert hat, das Judentum in der Musik, Wagner ist seither eine umstrittene Figur. Doch was genau steckt dahinter und ist ein anderer Blickwinkel auf den Antisemiten Wagner möglich? Das fragt die Ausstellung und befragt dazu Jüdinnen und Juden auch von heute. Etwa den Dirigenten Daniel Grossmann vom Jewish Chamber Orchestra in München. Grossmann sagt:
Ich finde es essentiell, dass man über Wagners Antisemitismus spricht, und zwar nicht so, wie es oft getan wird, in einer pauschalisierenden Art und Weise, sondern man muss über seine Schriften sprechen, und in seinen Schriften zeigt sich ein Antisemitismus, der mit der Zeit oder mit dem Zeitgeist nicht erklärbar ist. Es geht weit darüber hinaus. Und ich glaube, dass man mit Wagners Werk sehr viel detaillierter dahingehend umgehen muss, dass man eben mit diesen Schriften arbeiten muss und wirklich auch mitteilen muss, was das Gedankenkonstrukt von Richard Wagner zum Judentum war.
Genau hinschauen auf Richard Wagners Gedankenwelt, auch die nicht so angenehmen Seiten darin. Das lässt sich nun tun. An der Sonderausstellung im Richard-Wagner-Museum Luzern ab nächsten Dienstag. Ja, und das war's vom Musikmagazin. Ich bin Benjamin Herzog und sage wie immer Danke fürs Zuhören.
SRF 2 Kultur.
Die Fiori Musicali mit Jenny Berg am Mikrofon. Und heute geht es um schräge Harmonien, um Musik aus der Renaissance, die die Grenzen der Tonalität sprengt. Wie dieses Madrigal hier.